Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön mit euch den Gottesdienst zu feiern. Schön, dass die Plätze, die wir jetzt so alle, also alle Stühle, die wir so stellen konnten, die wir zur Verfügung haben, jetzt immer wieder auch voll besetzt sind. Wir haben den Raum ja vor 14 Tagen, vor 3 Wochen erweitert. Der ein oder andere, der kennt den kleineren Raum nicht, der ging bis zu der zweiten Säule hier. Und das ganze Ding müsst ihr euch also 2 Säulen vorher vorstellen. Das war der kleine Raum. Wir brauchen jetzt hier wirklich den schönen Platz und demnächst kommen noch ein paar Stühle. Und dann hoffen wir, dass immer mehr Leute auch kommen und nach Gott fragen und ja, ihren Weg mit Jesus auch mit uns zusammen gehen. Ja, aber deswegen herzliches Willkommen nochmal auch von meiner Seite. Und ich weiß nicht, wer am letzten Sonntag von euch hier war. Kann sich jemand erinnern, wie ich den Gottesdienst begonnen habe? Nee, Shalom trifft, sag ich normalerweise gar nicht. Irgendjemand noch? Ja, guten Morgen. Genau, Elke sagt's. Die hat wie andere auch aufgepasst. Ich habe mit dem österlichen Gruß, mit dem sich Christen seit Jahrhunderten am Ostermorgen grüßen, euch begrüßt, der Herr ist auferstanden. Die Gemeinde antwortet: Ja. Ich habe am letzten Sonntag auch gedacht, das war nicht so ein richtiges promptes Echo. Ich denke mal, nicht jeder kennt es. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich auch nicht gedacht, jetzt ein Sonntag nach Ostern, sagt man das überhaupt noch? Das ist die Frage, die mich für die Predigt bewegt hat. Wir haben eine Osterfreude und teilen die am Ostermorgen gesegnetes Osterfest, der Herr ist auferstanden. Mann, was bin ich froh. Und die Woche drauf, am Sonntag, was haben wir da zum Thema? Eine Großmutter nimmt ihre 5-jährige Enkeltochter Julia zum ersten Mal in den Gottesdienst mit. Anschließend fragt sie: Na, mein Kind, wie hat dir denn der Gottesdienst gefallen? Daraufhin das Mädchen: Sehr gut. Am schönsten war es, als die ganze Gemeinde gesungen hat: Hallo Julia. Ja, so kann das gehen. Wir hatten Geburtstag gefeiert in Familie. Elrut hatte Geburtstag und unsere Jungs hatten einen Freund mit, der christlich gar nicht irgendwo bewandert war. Und ich habe für Elrut gebetet und habe auch gesagt: Herr, segne du sie. Daraufhin fragt er, nach dem Gebet fragt der Freund einen unserer Jungs: Sag mal, wer ist denn du sie? Wieso du sie? Na, dein Vater hat doch gerade gebetet: Herr, segne du sie. So ist das mit den Verständnissen und Missverständnissen. Ja, wie beglückend kann es sein, wenn man als Christen zusammen ist? Ich wollte das Thema eigentlich ganz anders nennen. Ich wollte heute eigentlich das Thema der Predigt überschreiben: Ostern, große Freude. Und dann, bei dem kleinen Witz mit der Julia, das ist natürlich eine schöne Sache, die bleibt in Erinnerung. Aber das mit der Osterfreude, ich habe gelesen, dass manche Pastoren oder Pfarrer im Gottesdienst, im Ostergottesdienst bewusst Witze erzählen, um dieses Osterlachen auszulösen, das mir auch gar nicht so präsent ist. Aber wie ist es eigentlich? Ostern, große Freude und dann, aber ich habe dann gemerkt, dass dann die Frage, unsere Aufmerksamkeit eigentlich mehr auf Fragen und Zweifel und Unsicherheiten gelenkt werden, denn dieses Osterfreude und dann löst ja aus oder suggeriert, dass nach Ostern die Freude eigentlich gar nicht mehr so vorhanden ist. Aber mir ist es ja gerade ein Anliegen, die Freude über den auferstandenen Herrn und den Sieg über Tod, Hölle und Teufel auch nach Ostern noch zu feiern. Und so möchte ich eure Ohren und Herzen auf das Versprechen Gottes lenken, das er uns am Ostermorgen gegeben hat. Das Thema lautet: Wiedergeboren zu lebendiger Hoffnung. Über das Wort Hoffnung möchte ich noch eine kleine Vorbemerkung machen. Wir sind ja Menschen, die Hoffnung brauchen und die Hoffnung auch leben, die Hoffnung formulieren. Aber allzu oft erfahren wir und ja, erleben wir es traurigerweise, dass sich unsere Hoffnungen leider nicht erfüllen. Kinder, Jugendliche hoffen, dass der Lehrer gnädig ist, auch wenn sie eine schlechte Arbeit geschrieben haben. Und dann kommt die Zensur und die Hoffnung zerplatzt, weil der Lehrer die Hoffnung nicht erfüllt, die Arbeit besser zu bewerten, als sie eigentlich ist. Dann hoffen sie, dass der Abschluss in der Schule gut genug ist, um den Wunschberuf oder das Studium zu beginnen. Bei manchen erfüllt sich's und bei manchen nicht. Ich habe jetzt letztens mit jemandem gesprochen, der sagte: Ich habe viel zu spät erst gemerkt, dass ich nicht für den Lehrer lerne, sondern für mich selber. Dann ist das Thema Krankheit und Gesundheit so ein Thema. Und wir hoffen, dass wir gesund bleiben. Wir wünschen uns eigentlich ein stressfreies Leben, ein streitfreies, unkompliziertes, von Gott gesegnetes Leben. Und es passieren so viele Dinge, wo wir danach dann ins Gebet gehen und sagen, Herr, warum? Ob nun so wie ihr es erlebt, Gabi und Hans, oder wie Kai und Nina es erleben, oder andere Tragödien, die wir heute Morgen mitgebracht haben. Die Hoffnung, dass was gut wird, erfüllt sich nicht. Und das, was wir hoffen, können wir allermeist doch selber gar nicht gestalten. Und summarisch kann man sagen, wir sterbliche Menschen haben oft nur sterbliche Hoffnungen, die nicht wirklich durchtragen. Es gibt immer wieder mal Lichtblicke, aber das, was wir hoffen, trägt oft nicht durch. Bei Jesus ist das ganz anders. Und da möchte ich mit euch jetzt heute mal einen Bibeltext anschauen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Mache ich den Start? Machst du den Start? Ah, okay, gut. Dann lese ich uns mal diesen Bibeltext nach der Hoffnung für alle. Die Hoffnung des ewigen Lebens. Petrus schreibt dort an Christen im vorderen Orient, also jetzt kann man sagen, so die Türkei in dem Bereich, da ist sein Brief hingegangen, das sind so seine Adressaten. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Ach so. Ging das alle? Genau. So. Entschuldigung, jetzt habe ich vergessen, weiter zu klicken. Zu prüfen, große Schulden. So. Ihr könnt weiterlesen, ja? Ihr habt es. Muss ich hier wieder gucken? Ne? Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Jetzt, ich lese mal von hier am besten weiter. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart werden wird. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Das Ziel eures Glaubens wird die Rettung eurer Seelen sein. Jetzt war natürlich ein bisschen Irritation mit drin durch dem Hin und Her. Wenn man den Bibeltext sich aber mal zu Hause oder mal am Stück anschaut, dann merkt ihr, dass das, was in den ersten drei Versen hier steht, und der Vers 4 letztendlich auch noch, wo es um die Kraft und die Auferstehung geht und um das Erbe, das Gott uns gibt, dass das in den folgenden Versen entfaltet wird. Deswegen werde ich also nicht alle Verse anschauen, sondern auf die Hauptaussagen und die Dinge, die in den ersten drei, vier Versen formuliert werden, möchte ich gerne mit euch anschauen. Wiedergeboren zu lebendiger Hoffnung. Nicht zu einer oder zu der lebendigen Hoffnung, weil wir Hoffnung in vielen Bereichen des Lebens brauchen. Deswegen wiedergeboren zu lebendiger Hoffnung, die sich in vielen Bereichen des Lebens zeigt. Und diese lebendige Hoffnung ist ein Versprechen, was Gott uns gegeben hat. Und dieses Versprechen so habe ich es jetzt mal aus diesem Text formuliert, hat drei Begründungen, drei Ursachen, drei Dinge, auf die wir uns verlassen können, worauf unsere Hoffnung basieren kann, worauf wir stehen können, worauf wir vertrauen können. Also, wiedergeboren zu lebendiger Hoffnung, weil Jesus den Tod überwunden hat. Hoffnung, die lebendig ist, kann nur dann lebendig sein, wenn der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern Gott mit der Zusage und dem Geschenk seines Lebens uns anspricht und uns Dinge zusagt. Und wichtig ist auch, dass, wenn es um die Auferstehung von Jesus geht, dass es dort nicht heißt, dass Jesus auferstanden ist, wie die Toten, die er selber auch auferweckt hat, die später wieder gestorben sind. Er ist also nicht auferstanden vom Tod, sondern aus den Toten, aus dem Reich dessen, wo der Tod herrscht. Und damit wird deutlich, dass der Tod Jesus nicht halten kann. Das ist die Botschaft, die am Ostermorgen die Jünger ja ganz konfus gemacht hat. Bei denen ging es ja, das hatte Volker in seiner Predigt letzten Sonntag, ja, hast du gepredigt, ja deutlich gemacht, wer ist er, dass die Jünger auf der einen Seite total begeistert waren und dann kam Karfreitag, alles ist abgestürzt und dann der Ostermorgen, alles wieder auf Sonnenstrahl und Freude und doch unfassbar und doch nicht alles begriffen. Also dieses Auf und Ab ist etwas, was mit Leben und Tod und mit dem Denken über Leben und Sterben und der Macht des Todes auch bei den Jüngern zu tun hat. Denn als Jesus gestorben ist und dort gekreuzigt wurde, war für sie auch insgesamt alle Hoffnung, die ihr Leben ausgemacht hat, ihre Perspektive, was sie mal machen, das war alles zu Ende. Und wenn Petrus hier schreibt, dass Jesus den Tod überwunden hat und dass Gott uns wiedergeboren hat zu dieser lebendigen Hoffnung, weil Christus den Tod überwunden hat, nicht im Tod geblieben ist, dann ist das ein Grund, warum unsere Hoffnung überhaupt für unser Leben auch lebendig sein kann, weil wir Jesus nachfolgen. Wobei ich jetzt sagen muss, ein kleiner Unterschied ist schon, das sagt Gott ja nicht jedem zu, sondern der glaubt, dass Gott unser Vater ist in Jesus Christus. Es ist also erstmal eine Einladung und Zusage für diejenigen, die verbindlich mit Jesus unterwegs sind, die glaubensvoll mit Jesus unterwegs sind. Und alle anderen, die sagen, das ist für mich noch nicht so entschieden, hört mal zu, was Gott seinen Leuten verspricht. Lasst euch einladen. Dass ihr hier seid, zeigt ja, dass ihr euch für Jesus, für Gott und für die Christen, für Nachfolge, für Glauben interessiert. Und vielleicht wird dieses Versprechen von Gott in eurem Herzen Glauben wecken und eine Entscheidung auch bewirken, die eine lebendige, vertrauensvolle Beziehung ist, die tragfähig wird für euer ganzes Leben. Wiedergeboren zu lebendiger Hoffnung, weil Jesus den Tod überwunden hat. Paulus schreibt in einem seiner Briefe an die Philipper, Kapitel 3, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leben zu erfahren. Ich möchte diese lebendige, mächtige Kraft, die Jesus von den Toten erweckt hat, auch am eigenen Leib erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit ich auch eines Tages von den Toten auferweckt werde. Paulus hat verstanden, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Da ist es nicht nur ein Jubeln auf sonnigen Höhen, alles wird gut und Probleme, die in meinem Leben sind, die kicke ich einfach mal mit so einem glaubensvollen Gebet zur Seite. Der Weg ist immer frei. Man läuft auf einem Teppich, Christen freuen sich, Christen ermutigen einen nur, Christen stärken und schützen und das Leben wird insgesamt besser, weil man ja Gott hat. Das Leben kann man anders verkraften und das Leben kann mit den Herausforderungen ganz anders gemeistert werden, wenn wir uns darauf besinnen, dass die Kraft der Auferstehung Jesu auch uns zur Verfügung steht. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Krankheit, Not, Beschwernis im Leben sind nicht das Letzte, dem wir uns bedingungslos ergeben müssen. Und deswegen, die WhatsApp-Gruppe, von der du gesprochen hast, ist ja so eine Verbindung in der Gemeinde, wo alle Gemeindeglieder und alle, die sich auch verbindlich zur Gemeinde halten, kann man sagen, so aufgenommen sind, einfach um Dinge auszutauschen. Da haben wir in den letzten Wochen sehr viele Gebetsanliegen ausgetauscht und auch die Erhörung von Gebeten. Und das ist für uns eben auch sehr ermutigend. Das ist unsere Erfahrung, dass mit Jesu Auferstehung der Tod nicht das letzte Wort hat. und dass er als unser Herr und Erlöser und auch Arzt und Helfer uns begleitet, unser Gegenüber ist, dass er vertrauenswürdig ist. Die Kraft der Auferstehung von Jesus, also wo er den Tod überwunden hat und ein für alle Mal nicht mehr stirbt. Sein Leib, wird uns berichtet, nach der Auferstehung, nach Ostern, hatte nicht mehr so diesen normalen physischen Charakter, so wie wir uns erleben, sondern es war, er konnte durch Wände gehen, er konnte sich sichtbar machen, er war anfassbar und trotzdem war er mit einem anderen Leib beschenkt, der eben Ewigkeitscharakter hat. Was bedeutet das für uns im Blick auf unser Leben? Auf der einen Seite, dass wir einen Herrn haben, wo wir nicht immer nur Erinnerungsfeiern feiern, dass Gottesdienste Memorials sind, Erinnerungen an das Gute, was Jesus mal gemacht hat. Wie als wenn man an wertvolle Menschen, an ihre Werke denkt. Ja, ob nun der Stephen Hawking, man mag ja über ihn denken, wie man will, aber er war ein kluger Kopf in einem ganz kaputten Körper. Ein Mann, der für die Wissenschaft und für das Verständnis von Physik und den Weltzusammenhängen vieles geleistet hat. Er ist unter seinen Fans nicht mehr. Wenn man zusammenkommt als Fanclub von Stephen Hawking, dann feiert man Gedächtnisfeiern, Erinnerungen. So sind wir nicht zusammen, sondern wir glauben und erfahren, dass Jesus als der Auferstandene, der Lebendige, wenn auch unsichtbar, aber in unserer Mitte ist. Er hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten dabei. Da bin ich bei euch. Also wer Jesus begegnet und wer Gott glaubt, der darf festhalten, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und das im Blick auf Menschen, die sterben, ist sowieso ein großer Trost, zumal wenn sie dann auch im Vertrauen auf Jesus sterben. Und ich sage noch mal einen Satz zu der Situation vorhin, wo du ja gesagt hast, Janne, wir wissen nicht, oder soweit wir wissen, war er nicht gläubig. Ich habe in meinem Herzen ein großes Vertrauen, bin an der Stelle nicht mutlos, nicht resigniert. Ich habe ein großes Vertrauen darin, dass Gottes Barmherzigkeit und Gottes Gerechtigkeit mit jedem Menschen fair umgeht. Mit jedem. Und dass, wenn wir für einen Menschen Hoffnung haben und mitfühlen und so gerne wollen, dass er auch bei Gott ankommt, dass Gott nicht sagt, Entschuldigung, deine Hoffnung muss ich zerstören. Ich sehe das anders. Ich glaube, dass unser Mitgefühl das Mindeste ist, was Gott hat. Daraus aber abzuleiten, dass alle Menschen in den Himmel kommen, das habe ich nicht gesagt. Gott respektiert auch die Entscheidung von Menschen, die sagen, mit dir will ich nichts zu tun haben. Ich will an keinen Gott glauben. Aber da, wo Menschen diese Entscheidung für Jesus zu Lebzeiten noch nicht getroffen haben oder nicht treffen konnten, weil sie nie in so einer Situation waren, glaube ich, dass Gott die Möglichkeit hat, so einem Menschen diese Entscheidung zu ermöglichen. Und denkt nicht, wenn heute Leute Kirchen sehen, dass das Gleiche ist, als wenn sie eingeladen werden, Gott zu vertrauen und Jesus zu glauben. Das sind zwei verschiedene Dinge. Nur, dass es Christen gibt, heißt noch nicht, dass jeder, der uns mal in der Schlange beim Supermarkt angestanden hat, die Entscheidungsmöglichkeit hat, Jesus nachzufolgen. Die Botschaft muss in ihr Herz fallen und sie müssen eine Resonanz spüren, die Einladung, dem zu vertrauen oder sich abzuwehren und abzuwenden. Also, ich habe da ein großes Vertrauen. Mein Glaube an Gott hört nicht da auf, wenn ein Mensch stirbt, von dem ich nicht wahrgenommen habe, dass er jemals ein Wort des Glaubens formuliert hat. Meine allererste Beerdigung in Gemmingen habe ich im Friedwald gehalten, bei einer Frau, von der man mir sagte, sie hat keinen kirchlichen Hintergrund, kein Pfarrer beerdigt sie, ob ich sie beerdigen würde. Und dann hat sich im Gespräch mit ihr, ich habe es Liliana mal ein bisschen ausführlicher erzählt, der ein oder andere von euch kennt die Geschichte vielleicht auch, und ich habe entdeckt, dass Gott mit dieser Frau, von der Leute, die ihr in der Situation begegnen, so nichts wahrnehmen konnten von ihrem Glauben, in ihrem Leben etwas bewirkt hat. Und sie war in ihrer Beziehung zu Jesus an einer Stelle, wo ich sie nie vermutet hätte. Und andere, die sie kannten, auch nicht. Also Gott hat Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, auch ein Glaubenssatz, der gesagt werden kann, weil Jesus den Tod überwunden hat. Ja, und was hat es für Auswirkungen ansonsten für unser Leben? Wiedergeboren zu lebendiger Hoffnung, weil Jesus den Tod überwunden hat? Naja, dass wir eben in all unseren Nöten und Beschwernissen sagen können, Jesus, ich komme damit zu dir und ich vertraue mich dir an und ich will dir mein Zutrauen formulieren, dass du hier Dinge ändern kannst. Ich will dir glauben, dass du nicht nur selber den Tod überwunden hast, sondern in meinem heutigen Leben auch das überwindest und das klärst und mir da Kraft gibst, zu durchzustehen oder auch Kraft gibst, Dinge zu ertragen, die für mich so wie kleine Spielweisen des Sterbens sind. Ich will dir vertrauen. Und damit wenden wir uns an Jesus, den Sohn Gottes, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ein Grund. Gibt aber noch einen zweiten. Wiedergeboren zu lebendiger Hoffnung, weil Gott uns ein unvergängliches Erbe zusagt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Thema Erbschaft hört, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt oder ob bei dem Thema Erbschaft bei euch nur der Satz entsteht, ach, ich würde auch gerne mal was Großes erben. Und andere sagen, hör mir auf mit Erbschaft, ich habe so viel Schulden an der Backe, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Und ich habe was geerbt, was mich vollkommen überfordert und belastet. Was ist das für ein Erbe, was wir von Gott bekommen? Vielleicht muss man der ein oder andere erstmal seine Beziehung, seine emotionale Beziehung zum Thema Erbe klären, bevor er jetzt hier weiter zuhören kann. Aber alle, die da unbelastet sind, herzlichen Glückwunsch. Ich lade euch ein, mal über das unvergängliche Erbe nachzudenken und darauf zu hören, was wir im Wort Gottes hören. Wo es ja nämlich heißt, dass Gott, denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Was ist das für ein Erbe, was Gott uns gibt und zusagt? Es ist ein Erbe, das kein Gefühl ist, auch nicht nur mal so eine Denkleistung. Hier geht es nicht darum, etwas für wahr zu halten, sondern hier sagt Gott etwas Handfestes zu, nämlich das Leben bei ihm. Das ist übrigens auch der letzte Satz. Im Vers 9 haben wir dort gelesen, das Ziel eures Glaubens wird die Rettung eurer Seelen sein. Wir können uns nicht selber retten, sondern das ist das Geschenk Gottes an jeden Menschen in Jesus Christus. Wer Jesus vertraut und ihm glaubt, der bekommt von Gott das Geschenk des ewigen Lebens. Sodass man sagen kann, nach unserem Tod geht es erstmal richtig los. Viele Leute leben ja so, dass sie vor dem Tod das ganze Leben ausschöpfen wollen. Aber dieser Satz legt mir nahe zu sagen, vor dem Leben, vor dem Tod wird es auch schön, kann es auch sehr. Es gibt ein Leben auch vor dem Tod, nicht erst nach dem Tod, aber nach dem Tod, wenn wir bei Gott sind, so wie er es uns verheißen hat, wird es nochmal ganz anders. Richtig, richtig toll und klasse. Da geht die Party ab, sagt man dann heute. Aber nicht nur einfach Stimmung, sondern wir werden eine Qualität, eine Tiefe, eine Dankbarkeit, eine Wärme und eine Beziehung zu Gott haben, die wir uns manchmal in besonderen Augenblicken wünschen, aber so noch nicht kennengelernt haben oder nur punktuell. Dieses Erbe, von dem hier die Rede ist, ist für den damaligen Hörer oder Leser des Briefes kein Fremdwort gewesen. Das waren auf der einen Seite waren das Heidenchristen, auf der anderen Seite aber auch Judenchristen. Und für den Juden war das Thema Erbschaft sowieso schon auch eine Sache, die Gott ihm zugesagt hat. Bei der Berufung von Abraham und dann der Zusage, dass Nachkommen entstehen werden, bekommt er auch schon eine Verheißung, dass alle Menschen gesegnet werden durch die Nachfolgen von Abraham. Und dass alle, die Nachkommen Abrahams, und das ist ja nun heute das Volk Israel, dass die Israel segnen, dass die auch gesegnet werden. Und als Israel gewachsen und geworden ist und dann sich auf den Weg machte aus der Kriegsgefangenschaft oder Sklaverei in Ägypten, dann hat Gott ihnen etwas verheißen, dass sie ein Land besitzen werden, das er ihnen vererbt. Also ein Land, ein Wohnort, Heimat, wo Leben genießen und verwirklicht werden kann, ist etwas, was Gott Israel verheißen hat. Das Land Kanaan. Dann aber auch schon im Alten Testament die Verheißung an Gottes himmlische Welt, dass mit dem Tod auch nicht alles zu Ende ist. Es wird im Alten Testament zwar nicht so thematisiert wie im Neuen, aber schon im Alten Testament gibt es diesen Blick über den Tod hinaus und in die Welt Gottes. Im Neuen Testament ist von diesem Erbe, das wir von Gott bekommen, so gesprochen, dass wir dort vollendet werden. Und das, was in unserem Leben uns viel Mühe macht, Offenbarung 21, das neue Jerusalem, da sehen wir konkrete Andeutungen oder konkrete Dinge, die angesprochen werden, dass Leid und Schmerz und Geschrei und Tod und Krankheit und Not und Kriege und all diese Dinge und selbst die Tränen werden nicht mehr sein, weil es keinen Grund geben wird zu weinen. Höchstens Freudentränen. Aber davon lesen wir nichts. Tränen sind ja oftmals das Ergebnis von Trauer und Schmerz. Aber da wird uns ein Bild gezeigt, eine Hoffnung ins Herz gesprochen, auf die wir uns freuen können. Und dass da unser Leben wirklich vollendet wird. Und jeder, der heute mit sich selber kämpft und der selbst der Nachfolge Jesu sagt, ach, bestimmte Dinge, so mit Paulus, das Gute, das ich tun will, das schaffe ich nicht, ich krieg's nicht fertig. Und das, wovon ich mich abwenden will, was ich lassen will, das tue ich immer wieder. Es ist ein Kampf in meinem Leben, ach, wer wird mich aus meinem Leib erlösen? Dann sagt er an anderer Stelle, eigentlich möchte ich schon beim Herrn sein, aber ich weiß, ich habe hier noch eine Menge Aufgaben im Namen Jesu, noch Gemeinden zu gründen, Menschen zu Jesus zu rufen. Von daher will ich dann auch treu auf der Erde bleiben und nicht an mein Lebensende schon so denken. Aber dieses Kämpfen in der Nachfolge Jesu unterwegs zu sein, das macht deutlich, dass wir eine Zuversicht brauchen, eine Hoffnung brauchen, dass dieser Kampf endlich auch mal zu Ende ist. Und das weiß Gott. Und deswegen spricht er von diesem unvergänglichen Erbe, das auch bestimmte Qualitätsmerkmale hat. Nämlich, da heißt es, dass rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt ist, dieses Erbe. Rein und unversehrt. Das hat was zu tun mit sauber, mit fehlerfrei, vor Gott, vor Gottes Augen, okay, dass Dinge passieren, dass Dinge in unserem Leben zu finden sind, die Gottes Wohlgefallen haben. Dass er Klarheit und Wahrheit in unserem Leben erkennt. Und dass das, was uns beschmutzt, was uns belastet, dass er das alles abwischt und abwäscht. Und dass er es wegnimmt. Und dass er es tut, weil Jesus für uns am Kreuz bezahlt hat. Und wenn wir bei ihm sein werden, wird auch keine Schuld und Sünde uns mehr verklagen. Dann wird das Reich Jesu vollendet werden und wir mit ihm. Dann wird das, was wir im Glauben jetzt jeden Tag, jede Woche, jeden Monat erstreben, wonach wir uns ausstrecken, wo wir einander unterstützen und stärken, das wird dann mal richtig eine runde Sache werden. Dann werden wir merken, dass Jesus das alles richtig zu einem guten Ende bringt und dass er es vollendet. Und es heißt im Neuen Testament auch, dass wir nicht mehr so Gäste und Fremdlinge sind. Also keine Migranten, keine Flüchtlinge, auch nicht Tagesgäste, sondern wir sind Gottes Hausgenossen. Wir sind Leute, die bei Gott willkommen sind, die zur Familie Gottes gehören und jetzt schon diese Gotteskindschaft feiern. Aber dann bei Jesus, wenn wir in seinem Reich sind, wenn wir bei Gott ankommen, dann wird es eine Freude sein, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wenn ihr liebe Verwandte lange Zeit nicht gesehen habt und dann begegnet ihr euch nach Jahren oder Jahrzehnten und die Freude des Wiedersehens ist nur ein Bruchteil dessen, was wir im Himmel erleben werden, wenn wir Gott sehen werden und wenn wir Jesus sehen. Aber es gibt eine Spannung, nämlich dass das Erbe, das wir verheißen bekommen haben, für uns noch nicht vollends greifbar ist. Es gibt ja auch die Situation, dass unmündige Leute, also Menschen, die noch nicht das 18. Lebensjahr erreicht haben, dass die was erben. Und dann ist es oft so, dass dann über diese Erbschaft ein Vormund gesetzt wird. Zumindest gibt es diese Einschränkung, dass der Erbe noch nicht voll über das Erbe verfügen kann. Gibt es auch für erwachsene Leute, dass dann bestimmte Situationen erst eintreten müssen, bevor dann dieses Erbe wirklich greifbar ist. So. Ein Onkel von meiner Frau lebt noch, aber hat sich gesagt, ich möchte gerne mein Erbe mit warmen Händen verschenken. Und er hat unseren Kindern oder allen seinen Nichten und Neffen, eigene Kinder hat er nicht, allen seinen Nichten und Neffen hat er Dinge zugesagt. Da wissen die, wenn der Onkel mal stirbt, dann geht es auf unserem Konto mal richtig aufwärts. Schöne Erfahrung mit Erbschaft. Aber sie wissen, darüber kann ich heute noch nicht verfügen. Ich weiß, was kommen wird, aber es ist noch nicht verfügbar. Und das ist so ein bisschen wie mit dem Erbe, was Gott uns verspricht. Es ist eine feste Zusage, aber wir werden es erst vollends erleben und nutzen können, wenn wir bei Jesus sind. Hat es Auswirkungen auf unser Leben heute? Macht es was mit mir? Macht es was mit dir? Also für mich hat es schon noch so einen hoffnungswirkenden Charakter. Das ja, hat ja was mit dieser Hoffnung zu tun. Nämlich, dass das, was in meinem Leben, in meinem eigenen Denken, im Erleben mit anderen Menschen alles so begrenzt ist, vielleicht auch fehlerhaft, vielleicht auch notvoll für den einen oder anderen, dass all diese Dinge mal wirklich vorbei sind und die Vollendung dann im Himmel sein wird. Dass man dieses ganze Reflektieren, dieses ganze Fragen und sich entschuldigen müssen und anderen vergeben müssen und dieses Gucken mit Qualifizieren und dann es doch nicht zu packen oder in anderen Stellen überqualifiziert zu sein, sich unterfordert zu fühlen. All diese Dinge, die in unserem Leben an uns zerren, die Erwartungen, die gestellt werden, die man nicht erfüllt oder die man an andere stellt und die Hoffnung wird enttäuscht, dass das alles mal ein Ende hat. Und dass das ganze Mühen, dass das Zwischenmenschliche gut wird und dass auch mein Leben auf dieser Welt nicht nur schlechte Spuren hinterlässt, sondern auch der Schöpfung gut tut, all diese Dinge, dass die mal ein Ende haben. Die ganze Hoffnung, dass nach den Wahlen sich etwas ändert zum Guten. Und wo manche sagen, wie sieht's aus mit der Hoffnung, die ich hatte? Und andere Dinge entstehen plötzlich ganz unverhofft und man sagt sich, Mensch, wie wird denn das eigentlich? Wo kommt denn das Gute her? Dieses ganze Hin und Her hat dann auch mal ein Ende. Das ist diese riesengroße Dimension, wenn Gott uns mit der Hoffnung und eine Hoffnung verspricht, die wirklich Leben beinhaltet und die den Tod überwindet. Und dann gibt es noch eine dritte Grundlage, warum die lebendige Hoffnung, die Gott uns verspricht, wirklich ein Potenzial hat, zu tragen. Wir sind wiedergeboren in Jesus Christus zu einer lebendigen Hoffnung, weil Gott uns beschützt. Das ist ja auch die Erfahrung, die wir machen, dass das Leben nicht ohne Gefahren abläuft. Und nicht nur in den physischen Dingen, sondern auch in den geistlichen Bereichen, in den emotionalen Bereichen, dass Gott uns beschützt. So wie wir heute sitzen, glaube ich, ist keiner von uns unverletzt. Jeder hat irgendeine Beschädigung, irgendeine Not, irgendeinen gesundheitlichen Makel, eine Verletzung, sei es am Körper oder an der Seele. Anders gibt es uns nicht. Anders können wir auf dieser Welt nicht leben. Das ist die Auswirkung, dass Adam und Eva gesagt haben: Gott, wir kommen ganz gut ohne dich, dachten sie sich. Wir wollen ohne dich klarkommen. Wir brauchen dich nicht. Wir wollen uns nicht bestimmen lassen. Wir wollen nicht abhängig sein von dir. Wir wollen nicht hören, wie uns jemand sagt, wie das Leben gelingt. Und alle Nachkommen von ihnen sind genauso drauf. Auch ich. Auch ich musste erst lernen, dass mein Leben, auch wenn ich in einer christlichen Familie groß geworden bin, nicht automatisch gut wird. Und auch wenn viele Leute über mich und meine Geschwister zu meinen Eltern sagten, ach, wir hätten auch gerne so liebe Kinder, wie ihr habt, wenn die wüssten. Aber wussten sie ja nicht. Da war bloß der blanke Neid da. Aber ich dachte auch, also meinen Eltern wünsche ich die Kinder aber auch nicht. Ja, das ist dann nochmal so das Gegenteil. Aber selbst obwohl ich so groß geworden bin, habe ich irgendwann mal für mich erkannt, ich bin vor Gott nicht okay. Und das, was ich erlebt habe, war auch nicht alles nur Gutes. Ich bin auch beschädigt in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich habe beschädigt. Also, es ist etwas entstanden in mir und durch mich, wo ich mir gewünscht hätte, Herr, hättest du mich doch davor bewahrt. Hättest du Menschen Einhalt geboten. Aber das Leben ist halt so, weil wir so ticken. Aber Gott ist in diese Welt gekommen, nicht um all diese Dinge wirkungslos zu machen, sondern in unser Leben hineinzukommen. Und ich habe es erlebt, dass Gott in die Bereiche reingekommen ist, in denen ich verletzt wurde und Heilung geschenkt hat. Erneuerung von Beziehung, Vergebung. Ich habe erlebt, wie Dinge, die ich ausgelöst habe, zum Glück nicht alle bis zu Ende gewirkt haben, sondern auch irgendwann mal abgebrochen wurden und Gott Gnade geschenkt hat. Und wir haben sicherlich auch so viele Berichte und Geschichten weiterzugeben, wo wir wirklich auch sagen können, Gott hat wirklich auch bewahrt, Gott hat geschützt, Gott hat Leben erhalten. Ich kann mich erinnern an eine Situation, in der Ausbildung. Ich habe bei der Bahn gelernt, in meinem ersten Leben und habe da auch gearbeitet. Und wir waren auf dem Bahnsteig und wir konnten ja über die Gleise gehen als Eisenbahner. Wir mussten ja auch in den Gleisen arbeiten. Und wir kamen von der Mittagspause und wir wollten zu unserem Bauwagen, um dann die Werkzeuge wieder zu nehmen, weiterzuarbeiten. Und Ich habe nach links, nach rechts geguckt, war ein S-Bahnsteig in Berlin. Links und rechts geguckt, kam keine S-Bahn. Ich wollte gerade springen, ich konnte nicht springen. Von der Bahnsteigkante runter aufs Gleis, um dann weiterzugehen. Ich konnte nicht springen. Im nächsten Moment fuhr eine S-Bahn vorbei. Und das ist für mich bis heute ein Wunder, dass ich da wie gelähmt stand. Ich hatte kein Schwächegefühl, ich stand nur wie Film angehalten. Ja? Für mich eine ganz eindrückliche Erfahrung von Bewahrung. Und so ich könnte noch manche andere Geschichte erzählen, wo Bewahrung auch schon heute für mich erlebbar ist. Aber das, was Gott uns in Jesus zusagt, ist nicht nur, dass wir vor dem Tod bewahrt werden, vielleicht weil unsere Zeit erst später da ist, oder vor irgendwelchen Gefahren bewahrt, sondern dass er unser Leben bewahrt, nicht nur vor, sondern dass er es bewahrt für die Zeit mit ihm. Gott beschützt uns nicht nur vor Dingen, sondern er beschützt uns und bewahrt uns für ein Leben, für ein vertrauensvolles Miteinander zu Gott. Das ist ein Grund, auch Hoffnung zu haben, dass Gott unser Leben nicht egal ist, dass wir uns an ihn wenden können und dass wir füreinander beten können, dass wir Gott unser Vertrauen bringen können, unser Leben in seiner Hand zu behalten. Wie ist das bei Jesus gewesen? Da sieht es so aus bis Ostern, bis Karfreitag, dass Gott wohl doch nicht alle Fäden in der Hand hat. Aber am Ostermorgen, da wurde deutlich, dass Gott das letzte Wort hat und nicht der Tod und nicht der Satan, auch nicht die Sünde. Weil Gott das letzte Wort hat, ist seine Zusage, dass wir eine Hoffnung haben, dass wir mit Hoffen durchs Leben gehen können, die in alle Bereiche unseres Denkens, Redens, das, was wir wollen, das, was wir tun, überall dort hineinwirkt. Und er kann es und er macht es gerne, wenn wir uns für ihn öffnen. Gott drängt sich nicht auf. Gott sagt uns, lad mich ein in dein Leben. Vertrau mir. Und vielleicht ist für den einen oder anderen heute so ein Punkt deutlich geworden, wo er sagt, hier sind Dinge in meinem Leben, da habe ich Gott noch gar nicht so mit reingenommen. Dann lad ihn ein. Ich mache Mut dazu. Und andere sagen vielleicht, ich bin so dankbar, dass ich mit Gott schon so unterwegs sein kann. Bleib dran und bete um eine größere Sensibilität für Dinge, die Gott in deinem Leben auch noch verändern möchte, damit nicht nur du, sondern auch andere durch dich gesegnet werden. Und dass Gott gepriesen wird, dass Gott geehrt wird über dem, was er in deinem Leben tut. Und vielleicht ist auch der ein oder andere da, der sagt, also das so mit dieser Beziehung, mit der Hoffnung, das ist für mich alles noch so fremd. Da wünsche ich dir, dass du dran bleibst und weiterkommst und hörst, mit Christen im Gespräch bist, fragst, wie sie das erleben, die Beziehung mit Jesus, damit dein Fragen und Suchen nicht stecken bleibt, sondern du Antworten bekommst und dass Gott in deinem Herzen Glauben wirkt, der wirklich zu einer verbindlichen Beziehung zu Jesus führt. Wiedergeboren zu lebendiger Hoffnung ist das Thema. Und ich wünsche euch, dass ihr, auch wenn von diesen drei Punkten vielleicht ein Punkt nur bei euch hängen bleibt, dass ihr aber das so als Angelhaken habt, immer wieder euch an Gott zu erinnern, an ihm festzumachen, zu sagen, Herr, du hast zugesagt, darauf will ich vertrauen. Ich will Glauben wagen und ich will auch offen sein und es von dir auch erbitten, dass mein Glaube, mein Vertrauen in dich nicht enttäuscht ist. Das hat Jesus auch zugesagt. Gott sei mit uns und ich wünsche euch eine Woche, in der ihr manchen Glaubensschritt, manches mutige Gebet betet und einander mitteilt, wenn ihr Gutes mit Gott erlebt. Amen.